Das Königreich Gottes, in dem Jesus Christus regiert. Matthäus, Kapitel 16, Verse 13 bis 28. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Sie aber sagten: Etliche, Johannes der Täufer, andere aber Elias und andere wieder Jeremias oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, wer saget ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn zu sich und fing an, ihn zu strafen, indem er sagte: Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnest nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es sind etliche von denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reiche. Der Glaube des Petrus, der Jesus als König, Hohepriester und Prophet bekannte, und der Glaube der Heiligen heute. Der Glaube, mit dem Petrus Jesus als König, Hohepriester und Propheten bekannte, ist nicht bloß ein Glaubensbekenntnis jener Zeit, sondern ein wesentliches Glaubensbekenntnis, das direkt auf uns Gläubige heute angewandt werden muss. Der Glaube, der an Jesus als den König aller Könige glaubt, ist der Glaube, der anerkennt, dass Jesus der Herrscher ist, der über unser Leben regiert, und der wahre König, der das Königreich Gottes verwaltet. Petrus sah Jesus nicht als bloßen Anführer oder Lehrer an. Er bekannte Jesus als den himmlischen König, der Gottes Herrschaft verwirklicht. Ein Mensch, der an Jesus als König glaubt, betrachtet seine Worte nicht als einfache Lektionen, sondern nimmt sie als die Worte des Absoluten an. Deshalb sind sie diejenigen, die Gottes Willen über ihren eigenen stellen und den Werten des Königreiches Gottes folgen statt den Werten der Welt. Dieser Glaube schafft Ordnung in unserem Leben und bringt unseren Herzen wahren Frieden. Als nächstes bedeutet der Glaube an Jesus als den himmlischen Hohepriester die Tatsache zu glauben, dass Jesus selbst ein Opfer wurde, um die Sünden der Menschheit zu sühnen. Der Hohepriester des Alten Testaments vermittelte zwischen Gott und den Menschen, indem er Opfer für die Sünden des Volkes darbrachte. Jesus jedoch hat alle Sünden der Menschheit auf einmal weggenommen, indem er die Taufe von Johannes, dem Täufer, empfing und sein Blut am Kreuz vergoss. Deshalb bedeutet der Glaube an Jesus als den himmlischen Hohepriester, den Glauben zu bekennen, dass ich nicht durch meine Werke gerecht gemacht werde, sondern dass Jesus an meiner Stelle die Sünden der Welt durch die von Johannes gespendete Taufe auf sich genommen hat. Ein Mensch mit solchem Glauben verharrt nicht in Schuldgefühlen, sondern lebt ein Glaubensleben in Freiheit und Dankbarkeit, in der Gewissheit des Glaubens, dass Jesus seine Sünden bereits durch die Taufe, die er von Johannes empfing, getragen hat. Weiterhin bedeutet der Glaube an Jesus, als Propheten zu glauben, dass er derjenige ist, der den Willen und das Wort Gottes verkündet. Petrus sah Jesus nicht bloß als jemanden, der Wunder vollbringt, sondern erkannte, dass er derjenige war, der als das Wort Gottes selbst gekommen war. In Johannes Kapitel 1 wird bezeugt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Dass wir heute an Jesus als Propheten glauben, bedeutet, seine Worte nicht als bloße religiöse Lehren anzunehmen, sondern als das Wort Gottes, das mir jetzt gegeben ist. Jesus spricht auch heute noch durch die Worte der Schrift und das Licht des Heiligen Geistes zu uns. Deshalb müssen wir, wann immer wir das Wort hören, mit einem Herzen gehorchen, das sagt: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Zusammenfassend war das Bekenntnis des Petrus kein einfacher Glaubensausdruck, sondern ein vollständiges Bekenntnis des Evangeliums, in dem er an Jesus in seinem dreifachen Amt glaubte, das heißt, an Jesus, der König, Hohepriester und Prophet ist. Wenn auch wir heute leben und diesen Glauben in unseren Herzen bewahren, wird Jesus zu dem König, der unser Leben regiert, dem Hohepriester, der unsere Sünden wegnimmt, und dem Propheten, der unsere Seelen leitet. Wahrer Glaube liegt darin, richtig zu wissen, wer Jesus ist, und im Gehorsam gegenüber seiner Herrschaft und seinem Erlösungswerk zu leben. Man kann sagen, dass diejenigen, die mit dieser Art von Glauben leben, jene sind, die mit einem Glauben wie dem des Petrus leben, der uns heute gegeben ist. Über Jesus, den König der Könige. Die Aussage, Jesus ist der König der Könige, ist ein Bekenntnis von tiefer Bedeutung, das die gesamte Erlösungsgeschichte Gottes beinhaltet. Die Bibel bezeugt, dass Jesus nicht als Herrscher einer einzelnen Nation oder als eine Gestalt der Geschichte verbleibt, sondern als der absolute Souverän und Herrscher lebt, der alle Vollmacht im Himmel und auf Erden hat. Die Tatsache, dass Jesus König wurde, ist nichts, das zufällig in der menschlichen Geschichte geschah, sondern sie spricht von dem Vollender des Heils, den Gott der Vater vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt hat. Wie es in Psalm 2 heißt: Habe doch ich meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berge. Gott hatte bereits geplant, noch bevor die Menschheit in Sünde fiel, den König einzusetzen und durch ihn zu wirken, den wahren Retter, der die Welt durch Jesus Christus regieren würde. Die Herrschaft, die durch Adams Sünde verloren ging, wurde wiederhergestellt, als Jesus die Sünde der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe von Johannes empfing, sowie durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Er kam als der König, der die in Sünde gefallene Menschheit rettete, und durch seinen eigenen gerechten Dienst rettete er Gottes Volk und forderte das verlorene Königtum zurück. Deshalb ist das Königtum Jesu der Wille Gottes, vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt, und es ist der Plan Gottes, der durch das gerechte Erlösungswerk Jesu Christi vollständig erfüllt worden ist. Jesus ist jedoch ein völlig anderer König als die Könige der Welt. Während die Könige der Welt das Volk mit Macht und Autorität regieren, regiert Jesus mit der Wahrheit, der Liebe und der Errettung, die durch seinen Dienst der Gerechtigkeit und der Errettung vollendet ist. In Johannes Kapitel 18, Vers 36 sagte Jesus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Königreich Jesu ist kein Königreich, das durch politische Gewalt oder weltliche Macht errichtet wurde. Es ist ein geistliches Königreich, dem durch den Glauben im menschlichen Herzen gehorcht wird. Jesus überwand die Welt dadurch, dass die Sünde der Welt durch die Taufe von Johannes auf ihn übertragen wurde. Und er brach die Macht des Todes, der Sünde und des Teufels durch seine Kreuzigung, sein Blutvergießen im Tod und seine Auferstehung. Indem sie die ganze Schöpfung vor ihm niederknien lassen, sind der gerechte Dienst und die gerechte Herrschaft Jesu die wahre Vollmacht, die der König der Könige besitzt. Jesus, der von den Toten auferstanden ist, verkündete seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 28, Vers 18: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Diese Aussage bedeutet, dass Jesus nicht nur der König der Juden wurde, sondern der Souverän aller Nationen und der ganzen Schöpfung. Es bedeutet, dass die Engel des Himmels, die Obrigkeiten der Erde und sogar die Mächte Satans sich vor seinem Namen unterwerfen müssen. Offenbarung, Kapitel 19, Vers 16 bezeugt: Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Dies zeigt, dass Jesus derjenige ist, der als der absolute König erscheinen wird, der am jüngsten Tag alle Mächte der Welt richten und für immer regieren wird. Deshalb müssen diejenigen, die an Jesus glauben, im Gehorsam gegenüber seinem Königtum leben. Jesus als König anzunehmen bedeutet anzuerkennen, dass nicht ich der Herr meines Lebens bin, sondern dass Jesus mein Herr ist. Das Wort über mein eigenes Urteil zu stellen, dem Willen des Herrn mehr zu folgen als meinen Plänen und die Herrschaft Jesu im Zentrum meines Lebens zu errichten, ist das Leben des wahren Glaubens. Nur wenn wir auf diese Weise leben, führen wir ein Leben, in dem das Königreich Gottes gekommen ist. Ein von Jesus regiertes Leben ist nicht Chaos, sondern Frieden und nicht Furcht, sondern die Kühnheit des Glaubens. Jesus regiert auch jetzt als König zur Rechten des himmlischen Thrones. Und er ist derjenige, der am jüngsten Tag alle Feinde unter seine Füße legen und als der König der Herrlichkeit wiederkommen wird. Wie die Worte aus Daniel, Kapitel 7, Vers 14, ist die Erklärung: Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Eine unveränderliche Wahrheit. Deshalb ist wahrer Glaube der Glaube, der an Jesus nicht nur als Retter glaubt, sondern auch als den König der Könige. Ihm zu gehorchen und in Erwartung seines Reiches zu leben, ist das Leben eines Menschen, der an den König der Könige glaubt. Über Jesus, der den hohepriesterlichen Dienst für die Menschheit ausführte. Dass Jesus den hohepriesterlichen Dienst für die Menschheit ausführte, bedeutet, dass er als Mittler zwischen Sündern und Gott stand und durch seinen eigenen Dienst alle Opfersysteme des Alten Testaments erfüllte. Das Opfersystem des Alten Testaments war ein von Gott eingesetztes Vorbild der Errettung zur Sühnung der Sünde, und all jene alttestamentlichen Opfer prophezeiten den Dienst Jesu Christi, der kommen sollte. Der gerechte Dienst Jesu Christi war ein Dienst, bei dem die Sünden der Welt durch die von Johannes dem Täufer gespendete Taufe auf ihn übertragen wurden. Er gekreuzigt wurde und sein Blut vergoss sowie von den Toten auferstand, um die ewige Sühnung zu erreichen. In der Zeit des Alten Testaments war der Hohepriester die einzige Person, die Gott im Namen des Volkes Opfer darbrachte. Er übertrug die Sünde des Sünders auf das Opfertier, die Opfergabe, indem er seine Hände darauf legte, und erwirkte die Wegnahme der Sünde, indem er dessen Blut auf den Altar sprengte. Dies zeigte gleichzeitig die Tatsache, dass Menschen ihre eigenen Sünden nicht reinigen können, und es zeigte auch, dass Jesus Christus, der wahre himmlische Hohepriester, der kommen sollte, durch den Empfang der Taufe von Johannes die Sünden der Welt auf sich nehmen und die Errettung durch das Blutvergießen am Kreuz vollenden würde. Nach dem Hebräerbrief war Jesus kein Priester aus dem Stamm Levi, sondern ein Hohepriester, der nach der Ordnung Melchisedeks eingesetzt wurde. Mit anderen Worten, Jesus ist kein Priester durch menschliche Abstammung oder das Opfersystem, sondern ein himmlischer Priester, der durch den Willen Gottes und ewige Gerechtigkeit eingesetzt ist. Genau wie das Wort sagt, Christus aber, gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Hebräer, Kapitel 9, Vers 11, ließ Jesus, um seinen eigenen Leib als ein Opfer ein für allemal darzubringen, die Sünden der Welt durch die von Johannes dem Täufer vollzogene Taufe auf sich übertragen, wurde gekreuzigt und ist von den Toten auferstanden, wodurch er zum ewigen himmlischen Priester wurde. Der Dienst Jesu als Hohepriester besteht aus drei Stufen. Erstens empfing Jesus die Taufe von Johannes dem Täufer und ließ alle Sünden der Menschheit auf sich übertragen. Indem Jesus die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ, indem er die Taufe von Johannes dem Täufer empfing, rettete er die Sünder durch das Vergießen seines Blutes am Kreuz. Deshalb konnte Johannes der Täufer über Jesus bezeugen: Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes Kapitel 1, Vers 29. Zweitens wird gesagt, dass Jesus, indem er die von Johannes gespendete Taufe empfing, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ und gekreuzigt wurde und sein Blut vergoss, als die Wirklichkeit des Blutes, das auf den alttestamentlichen Altar gesprengt wurde, das gesamte Gericht Gottes gegen die Sünde auf einmal empfing. Da Jesus der Hohepriester im Himmelreich ist, konnte er durch das einzige Opfer seiner von Johannes empfangenen Taufe und seiner Kreuzigung und seines Blutvergießens die ewige Sühnung erreichen. Das Wort, das besagt, denn mit einem Opfer hat er auf immerdar vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Hebräer, Kapitel 10, Vers 14, wurde erfüllt. Das Ereignis, dass Jesus Christus durch die Taufe von Johannes die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ und sein Blut vergoss, wurde zu einem vollkommenen Opfer der Errettung, das keiner Wiederholung bedarf. Drittens, nach seiner Auferstehung fuhr Jesus in den Himmel auf und übt im himmlischen Heiligtum einen ewigen Dienst der Fürbitte aus. So wie der hohe Priester des Alten Testaments am Versöhnungstag in das Allerheiligste eintrat und das Blut sprengte, so hat Jesus durch seine eigene Taufe und sein Blut das ewige Sühnopfer für uns vollendet, die wir in das himmlische Heiligtum eintreten. Auch jetzt tritt Jesus zur Rechten des Thrones Gottes für die Heiligen ein und ist als Mittler gegenwärtig, der unsere Schwachheiten kennt. Das Wort, das besagt, indem er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Hebräer, Kapitel 7, Vers 25, bezeugt diese Tatsache. Der Dienst der Errettung, in dem Jesus, der zum Hohepriester wurde, von Johannes getauft wurde, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen, gekreuzigt wurde und sein Blut vergoss, war ein Dienst, der die Wegnahme aller Sünden derer, die an Jesus glauben, auf einmal bewirkte. Erstens vollbrachte er vollkommen die Wegnahme der Sünden des Sünders. Er machte die sich wiederholenden Opfer des Alten Testaments und die Bußgebete, die religiöse Menschen heute praktizieren, nicht mehr notwendig. Das Opfer, das Jesus darbrachte, indem er von Johannes getauft wurde, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen, gekreuzigt wurde und sein Blut vergoss, wurde zu einem ewigen Opfer, das die Wegnahme der Sünden aller Zeitalter und aller Menschen bewirkt. Zweitens wurde er zu demjenigen, der die Versöhnung mit Gott herbeiführt. Die Tat Jesu, die die Wegnahme aller Sünden bewirkte, durch die von Johannes empfangene Taufe, durch welche die Sünden der Welt auf ihn übertragen wurden, und durch das Blut, das er am Kreuz vergoss, riss die Trennmauer zwischen Gott und den Sündern nieder. Nun ist es uns ermöglicht, uns Gott durch den Glauben freimütig zu nähern. Wie geschrieben steht, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer, Kapitel 4, Vers 16. konnten wir durch den Glauben gerettet werden, der darauf vertraut, dass die Taufe und das Blut Jesu den Weg der Errettung geöffnet haben, der uns zu Gott führt. Drittens dient Jesus im Heiligtum des Himmelreichs auch jetzt ewiglich als unser Mittler. Dies bedeutet, dass selbst wenn wir schwach sind oder in Sünde fallen, Jesus als unser Fürsprecher und Vermittler uns mit seiner eigenen Gerechtigkeit vertritt, die uns von der Sünde rettete. Zusammenfassend ist der hohe priesterliche Dienst Jesu der sichere Beweis, dass er als derjenige, der das Opfergesetz des Alten Testaments vollendete, alle dessen Vorbilder erfüllte. Jesus ließ durch die Taufe, die er von Johannes empfing, Sünden auf sich übertragen, und indem er sein kostbares Blut am Kreuz vergoss, erreichte er die ewige Sühnung für die Menschheit. Und durch seine Auferstehung und Himmelfahrt wurde er der ewige Mittler. Durch seinen Dienst haben wir die Gewissheit der Errettung von der Sünde erlangt und sind zu Menschen geworden, die sich Gott mit Freimütigkeit, anstatt mit Furcht, nähern können. Dies ist der sichere Beweis, dass Jesus Christus der Hohepriester für die Menschheit geworden ist. Wie hat Jesus als Hohepriester des Himmelreichs sein Volk von seinen Sünden gerettet? Der Dienst, durch den Jesus als Hohepriester des Himmelreichs sein Volk von der Sünde rettete, ist die Kernwahrheit der vollkommenen Erfüllung des alttestamentlichen Opfersystems. Der Hohepriester des Alten Testaments war eine Person, die Gott im Namen des Volkes Opfer darbrachte und für die Wegnahme der Sünden vermittelte, aber sie mussten jedes Jahr wiederholt Opfer zur Sühnung darbringen, und diese Opfer waren bloß ein Schatten, der den kommenden Christus ankündigte. Jesus kam jedoch als die Wirklichkeit des Opfertieres des alttestamentlichen Opfergesetzes auf diese Erde, und als der wahre Hohepriester des Himmelreichs rettete er die Menschheit von aller Sünde, indem er sich selbst ein für allemal als vollkommenes Opfer darbrachte. Die Art und Weise, wie Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, wurde durch die von Johannes dem Täufer vollzogene Taufe bewerkstelligt. Indem er die Taufe von Johannes dem Täufer im Jordan empfing, ließ Jesus alle Sünden der Menschheit auf seinen eigenen Leib übertragen. Dies ist die Wirklichkeit der Handlung der Sündenübertragung durch das Händeauflegen auf das zu opfernde Tier gemäß dem alttestamentlichen Opfergesetz. Der Ausruf von Johannes dem Täufer in Johannes Kapitel 1, Vers 29. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt, ist der genaue Beweis dafür, dass Jesus der Erlöser ist, der als Hohepriester alle Sünden der Menschheit auf seinen Leib übertragen bekam, gekreuzigt wurde und den Preis für die Sünden seines Volkes mit seinem kostbaren Blut bezahlte. Nachdem die Sünden der Welt durch die Taufe von Johannes dem Täufer auf ihn übertragen worden waren, vollendete Jesus das Opfer der Errettung, indem er sein kostbares Blut am Kreuz vergoss. Das Blut Jesu Christi machte ihn als die Wirklichkeit des auf dem alttestamentlichen Altar geopferten Opfertieres zu demjenigen, der die Gerechtigkeit des Gesetzes und die Liebe der Errettung vollkommen erfüllte. Jesus schenkte denjenigen die Errettung, die glauben, indem er die Taufe von Johannes dem Täufer empfing, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen, gekreuzigt wurde, sein Blut vergoss und von den Toten auferstand. Nun sind wir durch den Glauben, der an die Taufe, die der Herr empfing, und an das kostbare Blut des Kreuzes glaubt, fähig geworden, freimütig vor den Thron der Gnade zu treten. Und Jesus, der hohe Priester des Himmels, kennt auch jetzt unsere Schwachheit und wird unser Fürsprecher, wann immer wir fallen. Deshalb ist jemand, der an die Taufe Jesu Christi und das Vergießen seines Blutes am Kreuz glaubt, kein Sünder mehr, der sich in Angst und Schuld fürchten muss, sondern ist zu einem Gerechten geworden, der von allen Sünden gerettet ist und aus Glauben leben kann. Zusammenfassend wurde der hohe priesterliche Dienst Jesu auf dieser Erde zu einem Dienst der vollkommenen Wegnahme der Sünden. Jesus ließ durch die Taufe, die er von Johannes empfing, die Sünde der Welt auf sich übertragen, wurde gekreuzigt und vergoss sein Blut. Und durch seine Auferstehung von den Toten und seine Himmelfahrt vollendete er die Gerechtigkeit Gottes. Deshalb, wie geschrieben steht, also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind, Römer Kapitel 8, Vers 1, haben wir eine Errettung empfangen, in der wir nicht mehr verdammt werden und nicht in der Furcht vor der Sünde leben müssen. Jesus garantiert als Hohepriester des Himmels, dass er der ewige Erlöser für diejenigen geworden ist, die auch jetzt glauben, indem er die Sünde der Welt durch die Taufe, die er von Johannes, dem Täufer, empfing, auf sich nahm und das Sühnopfer vollendete, indem er gekreuzigt wurde und sein Blut vergoss. Über den Beweis, dass Jesus der König der Liebe ist. Die Tatsache, dass Jesus der König der Liebe ist, ist eine Kernwahrheit, die die gesamte Bibel bezeugt. Sein Königtum ist keines, das durch Macht und Herrschaft wie die Autorität der Welt errichtet wurde. Er ist der Herrscher des Himmelreichs, das durch sein eigenes Opfer und seine Liebe errichtet wurde. Die Herrschaft Jesu ist keine Unterdrückung, sondern eine liebevolle Führung, die Leben schenkt, und er ist der ewige Herr, der unseren Herzen wahren Frieden und Freiheit gebracht hat. Jesus ist der König, der die Errettung durch Gerechtigkeit und Liebe vollbrachte. Die Könige der Welt unterwerfen ihre Völker durch Macht und Gewalt, aber Jesus schenkte seinem eigenen Volk die Errettung durch die Gerechtigkeit und Liebe Gottes. Jesus sagte: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes Kapitel 18, Vers 36. Sein Reich ist keines, das durch Zwang oder Gesetz aufrechterhalten wird, sondern ist das Himmelreich, das für diejenigen, die glauben, durch das Gesetz der Liebe der Gerechtigkeit und das Gesetz der Gerechtigkeit der Wahrheit errichtet wurde. Diejenigen, die sein Volk geworden sind, sind nicht solche, die sich ihm durch Gewalt unterwerfen, sondern solche, die freiwillig gehorchen, nachdem sie seine Liebe erkannt haben. Jesus nennt sein Volk Freunde, nicht Knechte, indem er sagt: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, aber ich habe euch Freunde genannt. Johannes. Kapitel 15, Vers 15. Dies ist die Herrschaft des Königs der Liebe, ein Königreich, das mit Freiheit und Vertrautheit regiert. Die liebevolle Königsherrschaft Jesu war erfüllt von Opfer und der Liebe, der Gerechtigkeit. Die Könige der Welt vergießen kein Blut für ihr Volk, aber Jesus ließ durch die Taufe, die er von Johannes empfing, die Sünde der Welt auf sich übertragen, und mit dem Blut, das er am Kreuz vergoss, vollzog er die Wegnahme der Sünden seines eigenen Volkes. Wie die Schrift sagt: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus. Kapitel 10, Vers 45, kam Jesus, obwohl er ein König war, in der Gestalt eines Knechtes, empfing die Taufe von Johannes dem Täufer, um die Sünde der Welt auf sich übertragen zu lassen, wurde gekreuzigt und vergoss sein kostbares Blut. Und indem er sein eigenes Leben hingab, wurde er zum wahren Erlöser für diejenigen, die glauben. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Römer Kapitel 5, Vers 8. Die Herrschaft Jesu wird nicht durch Macht errichtet, sondern ist eine Herrschaft des Regierens und Beschützens eines Königreiches, das durch Selbstaufopferung und Liebe errichtet wurde. Jesus ist der König, der sein Volk mit seiner Liebe der Gerechtigkeit umsorgt. Er nutzt seine Autorität nicht, um das Volk zu unterdrücken. Stattdessen heilte er die Kranken, suchte die Verlorenen und schenkte jenen die Liebe, die rettet, indem er die Sünde der Sünder durch die Taufe auf seinen eigenen Leib übertragen ließ, sein Blut am Kreuz vergoss und von den Toten auferstand. Wie die Schrift sagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Johannes, Kapitel 10, Vers 11 offenbarte Jesus als der gute Hirte seine Liebe der Gerechtigkeit. Jesus streckte seine Hand zu den Kranken aus und heilte sie und sagte zu dem Sünder: So verurteile auch ich dich nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. Johannes Kapitel 8, Vers 11. Seine Liebe ist eine bedingungslose Liebe der Errettung und seine Herrschaft wurde durch Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und die Liebe der Errettung vollbracht. Jesus, der König der Liebe, wohnt auch heute durch den Heiligen Geist in den Herzen der Gläubigen. Jesus ist kein König der vergangenen Geschichte, vielmehr regiert er auch heute als der König der Liebe durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Wie die Schrift sagt, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, Kolosser. Kapitel 3, Vers 15, ist seine Herrschaft keine Herrschaft äußerer Macht, sondern wird durch den inneren Frieden des Herzens bewerkstelligt. Wenn Jesus als König der Liebe in unseren Herzen intronisiert ist, verschwindet die Furcht und Vergebung und Friede nehmen unsere Herzen ein. Er verwandelt Furcht in die Liebe der Errettung und Verdammnis in Gnade und Barmherzigkeit. Am letzten Tag ist Jesus derjenige, der wiederkommen und das Königreich der Liebe vollenden wird. Das Buch der Offenbarung bezeugt Jesus als den König der Könige und Herrn der Herren, und seine Wiederkunft, obwohl er als König des Gerichts kommt, zeigt die Vollendung seiner liebevollen Herrschaft. Die Schriftstelle, die besagt, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Offenbarung. Kapitel 21, Vers 4 zeigt die endgültige Herrschaft, die der König der Liebe vollbringen wird. Das heißt, ein Königreich, in dem alles Leiden verschwunden ist und ein vollkommener Himmel verwirklicht wird. Zusammenfassend ist die Königsherrschaft der Gerechtigkeit und Liebe Jesu ewig. Jesus ließ durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfing, die Sünden der Welt auf sich übertragen, wurde am Kreuz gekreuzigt und vergoss sein Blut. Und er schenkt denjenigen Errettung und Leben, die an seinen Tod und seine Auferstehung zu unserer Errettung glauben. Die Königsherrschaft Jesu Christi wurde nicht auf Furcht gegründet, sondern auf Liebe und Barmherzigkeit. Und diese Liebe wurde auf der Kraft gegründet, die sich nicht ändert und ewig währt. Sein Königreich wird feststehen mit Liebe und Wahrheit, und seine Herrschaft ist ewig. Die Tatsache, dass Jesus der König der Liebe ist, bedeutet, dass seine Herrschaft auf der barmherzigen Liebe der Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfing, und des Blutes, das durch die Kreuzigung vergossen wurde, errichtet wurde. Er ist kein König, der das Volk unterdrückt, sondern ist der König, der denjenigen Freiheit von der Sünde gegeben hat, die an die Taufe der Liebe und das Blut des Kreuzes glauben. So ist Jesus der wahre Erlöser und ewige König, der Gottes Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit der Errettung vollendete. Über Jesus, der Herrscher wurde. Die Aussage, Jesus ist der Herrscher geworden, ist eine großartige Erklärung, dass Gottes Heilsplan vollendet ist. Jesus ist nicht bloß einer, der als der Retter der Menschheit kam, sondern er existiert auch jetzt als der ewige Herrscher, der alle Dinge im Himmel und auf Erden regiert. Die Bibel bezeugt klar die Grundlage, auf der Jesu Herrschaft begann, und ihre Bedeutung. Jesu Vollmacht zu regieren wurde nicht von ihm selbst erlangt, sondern ist die himmlische Vollmacht, die von Gott dem Vater übertragen wurde. Jesus, der von den Toten auferstanden war, sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Matthäus Kapitel 28, Vers 18. Diese Aussage bedeutet, dass Jesus nicht nur als Mittler des Heils eingesetzt wurde, sondern als der Herrscher, der das gesamte Universum regiert. Seine Autorität ist nicht auf eine bestimmte Nation oder Ära beschränkt, sondern ist eine ewige Souveränität, die alle Zeitalter und alle Räume überschreitet. Jesu Herrschaft wurde durch seine Taufe, das Leiden am Kreuz und seine Auferstehung errichtet. Die Könige der Welt erlangen Autorität durch Schwert und militärische Gewalt. Aber Jesus wurde König als Preis seines Opfers der Liebe und Errettung. Offenbarung. Kapitel 1, Vers 5 bezeugt: Und von Jesu Christo, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Jesus bestieg den wahren Thron, indem er die Autorität der Sünde und des Todes überwand und die Macht des Satans brach, die Menschheit in Knechtschaft gehalten hatte. Sein Thron wurde durch die Taufe, die er von Johannes empfing, und das Blut des Kreuzes errichtet, und seine Herrschaft ist keine der unterdrückenden Macht, sondern eine Herrschaft, die aus Gottes Gerechtigkeit, der Liebe der Gerechtigkeit und der Wahrheit der Errettung besteht. Jesu Herrschaft ist kein Ereignis der Vergangenheit, sondern eine gegenwärtige, andauernde Herrschaft, die auch jetzt fortbesteht. Jesus sitzt zur Rechten des himmlischen Thrones, steht allen Dingen in der Welt vor und regiert über die Gemeinde. 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 22 bezeugt, welcher in den Himmel gegangen, zur Rechten Gottes ist, in dem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind. Darüber hinaus ist seine Herrschaft nicht bloß eine Herrschaft äußerer Autorität, sondern sie wird auch in den Herzen der Gläubigen durch den Heiligen Geist vollzogen. Wie das Wort sagt, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Kolosser. Kapitel 3, Vers 15. Regiert Jesus unsere Herzen mit Wahrheit und Liebe. Und im Leben eines Menschen, wo seine Herrschaft eingekehrt ist, werden Frieden und Ordnung hergestellt. Als der Herrscher ist Jesus derjenige, der am letzten Tag die Welt richten wird. Für jetzt regiert er mit der barmherzigen Liebe und Gnade der Errettung, aber in der Zukunft wird er als der gerechte Richter wiederkehren. Apostelgeschichte. Kapitel 17, Vers 31 sagt, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. An jenem Tag wird Jesus die Gerechten und die Gottlosen scheiden, und er wird das Reich Gottes vollständig wiederherstellen. Offenbarung, Kapitel 19, Vers 16 bezeugt, und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. An jenem Tag wird sich jedes Knie vor Jesus beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Philipper, Kapitel 2, Verse 10 bis 11. Diejenigen, die an die Liebe Jesu glauben, der die Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes empfing, auf sich übertragen ließ und gekreuzigt wurde, wobei er sein Blut vergoss, werden das wahre Volk Gottes. An Jesus als den Herrscher zu glauben, ist ein Bekenntnis, ihm die Souveränität des eigenen Lebens zu übergeben. Ein Mensch, der Jesus als Herrn annimmt, stellt den Willen des Herrn über seinen eigenen und nimmt das Wort Gottes als das Gesetz des Lebens an. In jenem Herzen verschwinden das Chaos und die Angst der Welt, und der Frieden und die Ordnung, die der Herr gibt, werden errichtet. Wie in den Worten von Römer Kapitel 14, Vers 17 manifestiert sich die Wahrheit in ihrem Leben. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geiste. Zusammenfassend hat Jesus sein Königtum durch die Taufe, die er von Johannes empfing, seinen Tod des Blutvergießens am Kreuz und seine Auferstehung errichtet, und er regiert noch immer die Gemeinde und die Welt vom himmlischen Thron aus. Seine Herrschaft ist keine Herrschaft der Macht, sondern eine Herrschaft der Liebe und Gerechtigkeit. Jesaja, Kapitel 9, Vers 6 prophezeite, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Throne Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit. Jesus ist der ewige Herrscher, der auch jetzt unsere Herzen, die Gemeinde und die ganze Welt regiert. Für diejenigen, die an die Evangeliumsbotschaft des Wassers der Errettung und des Heiligen Geistes glauben, die er gegeben hat, regiert er in ihren Herzen mit Frieden. Über die Segnungen, die jene empfangen, die unter der Herrschaft Jesu leben. Menschen, die unter der Herrschaft Jesu leben, das heißt, diejenigen, die seine Regierung annehmen, genießen einen wahren Frieden des Herzens, den die Welt nicht geben kann. Dieser Segen ist nicht einfach materieller Wohlstand oder äußerer Erfolg, sondern ein geistlicher Frieden, der sich im Inneren und im Leben derer offenbart, über die Gottes Herrschaft gekommen ist. Die Bibel nennt solche Menschen das Volk des Reiches Gottes. Sie leben unter der Souveränität des Himmels und genießen wahren Frieden nicht in den Werten der Welt, sondern in der Gerechtigkeit und Liebe Gottes. Erstens genießen diejenigen, die Jesu Herrschaft annehmen, zuerst den Segen des Friedens. Jesus wurde in der Bibel der Friedefürst, Jesaja Kapitel 9, Vers 5, genannt. Seine Herrschaft manifestiert sich nicht als Furcht und Angst, sondern als Frieden und Stabilität. Wie das Wort sagt, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Kolosser. Kapitel 3, Vers 15. Wird im Herzen eines Menschen, der Jesu Herrschaft empfängt, ein Frieden errichtet, den die Welt nicht geben kann. Selbst inmitten sturmgleicher Lebenssituationen herrscht im Zentrum ihres Herzens ein unerschütterlicher innerer Frieden. Es ist eine Gnade, die gegeben wird, wenn man auf Jesu Souveränität vertraut, und ein Frieden, der nur in der himmlischen Herrschaft genossen werden kann. Zweitens werden diejenigen, die Jesu Herrschaft empfangen, in ein gerechtes Leben geführt. Jesu Herrschaft bricht die Macht der Sünde und Ungerechtigkeit und befähigt sein Volk, in Gerechtigkeit zu leben. Wie das Wort sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Matthäus, Kapitel 6, Vers 33, lebt ein Mensch, der Jesu Regierung empfängt, nach Gottes Willen, nicht nach seinen eigenen Begierden oder Interessen. Als Folge verschwinden die Sünden des Herzens und die Wegnahme der Sünde und Heiligkeit offenbaren sich als die Frucht des Lebens dieses Menschen. Dies ist genau der Beweis im Herzen eines Menschen, über den die himmlische Herrschaft gekommen ist. Das Leben, das Jesu Herrschaft empfängt, wird, befreit von allen Sünden der Welt, in ein Leben verwandelt, das gerecht handelt und erhält den Segen eines Lebens, das in Frieden lebt und Gott wohlgefällt. Drittens glauben diejenigen, die Jesu Herrschaft empfangen, an das Evangeliumswort der wahren Errettung durch Wasser und Geist. Die Herrschaft der Welt unterdrückt die Menschen, aber Jesu Herrschaft macht sie in Liebe frei und gibt dem Herzen Frieden. Jesus sagte: Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes, Kapitel 8, Vers 32. Ein Mensch, der Jesu Herrschaft empfängt, ist von der Verdammnis der Sünde oder Furcht befreit und genießt Frieden in seinem Herzen. Sein Wort ist keine Unterdrückung, sondern die Kraft, die aus der Knechtschaft befreit. Dieser rettende Glaube ist keine Freiheit zur Zügellosigkeit, sondern eine Freiheit, die das Vorrecht eines heiligen Lebens genießt, nach Gottes Willen leben zu können. Viertens genießen diejenigen, die Jesu Herrschaft empfangen, den Segen überschwänglichen Lebens. Jesus sagte: Ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Ein Mensch, der von Jesus und seinem Wort regiert wird, ist nicht bloß ein lebendes Wesen, sondern wird einer, der Gemeinschaft mit Gott hat und Gottes Herz durch geistlichen Glauben erfreut. Ihr Glaubensleben fließt über vor Dankbarkeit und Freude sowie Liebe und Frieden. Das Leben, wo der Herr regiert, ist kein Leben der Trockenheit, sondern ein Leben von überschwänglicher Lebendigkeit. Jenes Leben kommt nicht aus weltlichen Umständen, sondern fließt aus der Gegenwart des Herrn. Fünftens genießen diejenigen, die Jesu Herrschaft empfangen, den Segen, das Bürgerrecht im Himmelreich zu erlangen. Obwohl ein Mensch, der Jesu Herrschaft empfängt, auf dieser Erde lebt, ist sein Bürgerrecht im Himmel. Wie das Wort sagt, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Philipper Kapitel 3, Vers 20. Gehören Sie nicht der Ordnung und den Werten der Welt an, sondern leben unter dem Gesetz des Himmels. Sie werden von den Werten und Trends der Welt nicht erschüttert und leben in Gottes Schutz und Führung, während Sie auf das ewige Reich blicken. Sie sind diejenigen, die bereits leben, während Sie das Himmelreich auf dieser Erde im Voraus schmecken. Sechstens werden diejenigen, die Jesu Herrschaft empfangen, Erben der zukünftigen Herrlichkeit. Offenbarung. Kapitel 3, Vers 21 sagt: Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Jesus bleibt nicht bloß als einer, der über uns herrscht, sondern er hat uns als Erben der Herrlichkeit eingesetzt, die gemeinsam an seiner Herrschaft teilhaben werden. Dies ist der ultimative Segen für diejenigen, die unter seiner Herrschaft leben, und die ewige Herrlichkeit, dass wir auch als Könige gemeinsam mit dem König des Himmels herrschen. Zusammenfassend genießt ein Mensch, der Jesu Herrschaft empfängt, die Segnungen, Frieden im Herzen, Gerechtigkeit im Leben, Freiheit in der Seele, Fülle des Lebens, den Besitz des himmlischen Bürgerrechts und die Teilhabe an der ewigen Herrlichkeit zu haben. Jesu Herrschaft ist keine Herrschaft der Unterdrückung, sondern der Wiederherstellung. Es ist eine Herrschaft nicht der Furcht, sondern des Friedens und des Lebens. Diejenigen, die unter seiner Regierung leben, sind jene, die die Segnungen des Himmelreichs bereits genießen, beginnend auf dieser Erde. Wenn Jesus der Herr wird und sein Wort und seine Liebe unser Leben regieren, kommen wir dazu, die Segnungen wahren Friedens, der Freiheit und des ewigen Lebens zu erfahren. Über diejenigen, die im von Jesus regierten Himmelreich leben. Das Himmelreich, das Jesus regiert, ist ein Reich voller ewiger und geistlicher Segnungen, die die Welt nicht geben kann. Dieser Segen bedeutet nicht einfach den Himmel, in den man nach dem Tod kommt. Diejenigen, die im Glauben leben, erfahren die Realität dieser himmlischen Herrschaft bereits auf dieser Erde. Das Leben derer, über die Jesu Herrschaft gekommen ist, ist erfüllt von einer neuen Dimension des Friedens, des Lebens und der Liebe. Die Bibel nennt diesen Segen den Segen des Reiches Gottes und bezeugt, dass all dies in Jesus erfüllt worden ist. Vor allem ist das von Jesus regierte Himmelreich ein Reich, in dem Gott selbst gegenwärtig ist. Wie in dem Vers: Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Offenbarung. Kapitel 21, Vers 3 ist der größte Segen jenes Reiches die Gegenwart Gottes selbst. An dem Ort, wo Sünde und Tod verschwunden sind, wird die Gegenwart Gottes zu Leben und Freude. Sein Volk ist in dieser Gegenwart ewig beschützt und genießt den innigen Segen der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Diejenigen, die Jesu Herrschaft empfangen, leben ein Leben in ewiger Begleitung, nicht getrennt von Gott. Das Himmelreich unter Jesu Herrschaft ist ein Reich, in dem Sünde und Tod vollständig verschwunden sind. Wie in dem Vers: Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Offenbarung. Kapitel 21, Vers 4 gibt es an jenem Ort keine Tränen, keinen Schmerz und keine Wunden. Nur jene Menschen, die durch die Taufe und das Blut Jesu reingewaschen wurden, gehen in jenes Reich ein, und jenes Reich ist eine Welt des vollkommenen Friedens. Der Bereich der Heiligkeit, wohin die Macht der Sünde nicht mehr reichen kann, das ist das eigentliche Wesen des Himmelreichs. Das Volk des Himmelreichs genießt den Segen des ewigen Lebens und der Auferstehung. Jesus sagte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes Kapitel 11, Vers 25. Wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, und ewig bei Gott sein. Jenes Leben ist nicht an die Beschränkungen der Zeit gebunden und setzt sich fort in endloser Freude in der Herrlichkeit Gottes. Dies ist der gewisseste Segen des Volkes des Himmelreichs, nämlich der Segen des ewigen Lebens. Das von Jesus regierte Reich ist ein Reich wahren Friedens und der Ruhe. Der Vers: Und der Wolf wird bei dem Lamme weilen und der Pardel bei dem Böcklein lagern und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Und Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Jesaja. Kapitel 11, Verse 6 bis 7 bedeutet symbolisch einen Zustand vollkommenen Friedens, in dem aller Konflikt und Zwietracht verschwunden sind. An jenem Ort gibt es keine Schuld, keine Furcht und keinen Wettbewerb. Diejenigen unter Jesu Herrschaft wohnen in völliger Ruhe und ihre Herzen sind gänzlich unbeschwert. Die Verheißung des Himmelreichs, die Jesus gab, als er sagte: Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Matthäus, Kapitel 11, Vers 28, wird zur ewigen Realität. Des Weiteren empfängt das Volk des Himmelreichs den Segen, das herrliche Erbe mit Jesus zu genießen. Wie in dem Vers: Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 21, sind sie nicht nur Errettete, sondern auch als Erben eingesetzt, die die Autorität des Königs teilen. Wie in dem Vers: Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Römer, Kapitel 8, Vers 17, werden die Kinder Gottes in Jesu Herrschaft zu Teilhabern an der Herrlichkeit des Königs. Jesu Reich ist voller Liebe und Freude. Gott ist Liebe, und in seinem Reich ist diese Liebe vollkommen erfüllt. Wie in dem Vers: Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, ist das Himmelreich dort, wo Liebe das Gesetz und Liebe das Leben ist. An jenem Ort gibt es keinen Hass und keine Spaltung, und das ganze Volk ist in Liebe als eins vereint. Die Freude, die aus dieser Liebe fließt, ist eine vollkommene Freude, die die Welt nicht geben kann. Schließlich genießen die Heiligen im von Jesus regierten Himmelreich auch den herrlichen Segen, gemeinsam mit Jesus zu herrschen. Der Vers: Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung, Kapitel 22, Vers 5, zeigt, dass Jesu Herrschaft keine einseitige Beherrschung ist, sondern eine Herrschaft der Liebe, die gemeinsam mit dem Volk regiert. Jesus hält sein Volk nicht bloß als gehorsame Untertanen, sondern setzt sie als Mitherrscher ein, die gemeinsam seinen Willen erfüllen. Sie werden mit dem Herrn die Arbeit des Himmels übernehmen und eine herrliche Mission ausführen. Zusammenfassend werden diejenigen, die unter der Herrschaft Jesu leben, den Segen der ewigen Gemeinschaft mit Gott genießen, den Segen des Friedens, wo Sünde und Tod verschwunden sind, den Segen des ewigen Lebens und der Auferstehung, den Segen voller Liebe und Freude und den herrlichen Segen, gemeinsam mit Jesus zu herrschen. Jesu Reich ist kein Reich der Macht, sondern ein Reich der Liebe und Gerechtigkeit. Es ist keine Herrschaft des Zwangs, sondern eine Herrschaft der Gnade. Diejenigen, die zu jenem Reich gehören, schmecken bereits auf dieser Erde die Erstlingsfrüchte jenes Segens und hoffen auf die Herrlichkeit, für immer bei Jesus zu sein. Wie in dem Vers: Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Daniel. Kapitel 7, Vers 14, ist Jesu Herrschaft ewig, und diejenigen, die in ihm bleiben, genießen jenen ewigen Segen schon von jetzt an. Inwiefern ist Jesus derjenige, der uns alles über das Reich Gottes erklärt? Jesus ist derjenige, der in diese Welt kam, alles über das Reich Gottes direkt lehrte und jenes Reich tatsächlich öffnete und zeigte. Er war nicht einfach ein Lehrer, der das Himmelreich erklärte, sondern er kam als die eigentliche Substanz und der König jenes Reiches. Durch sein Wort und Leben sowie durch den Dienst seiner Taufe und des Kreuzes offenbarte Jesus uns das Wesen des Reiches Gottes. Erstens erklärte Jesus das Reich Gottes durch Gleichnisse. Um den Menschen zu helfen, es zu verstehen, nutzte er alltägliche Dinge, um die Natur des Himmelreichs zu lehren. Jesus sprach: Das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn, welches ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Matthäus, Kapitel 13, Vers 31, und zeigte damit, dass das Reich Gottes ein Reich ist, das klein beginnt, aber größer wird und alles Leben umfasst. Zudem erklärte er mit den Worten: Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz. Matthäus Kapitel 13, Vers 44, dass jenes Reich kostbarer ist als jeder Wert in der Welt. Des Weiteren ließ er uns durch die Worte: Das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, welchen ein Weib nahm und unter 3 Maß Mehl verbarg, bis es ganz durchsäuert war. Matthäus Kapitel 13, Vers 33, wissen, dass das Reich Gottes ein Reich ist, mit der Kraft, einen Menschen tief im Inneren seines Herzens zu verändern. Letztendlich lehrte Jesus, dass das Reich Gottes kein Reich sichtbarer Macht ist, sondern ein geistliches Reich, das durch den Glauben in das Herz kommt. Das Wort: Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas Kapitel 17, Vers 21 bedeutet genau dies. Zweitens zeigte Jesus die Wahrheit der Errettung durch den Dienst seiner eigenen Taufe und des Kreuzes. Sein Leben selbst war die Wahrheit der Errettung für die Menschheit. Seine Heilung der Kranken war eine Demonstration der Herrschaft des Reiches Gottes. Jesus verkündete: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubet an das Evangelium. Markus Kapitel 1, Vers 15. Und sein Kommen selbst zeigte, dass das Reich Gottes auf diese Erde gekommen war. Wer an die Gerechtigkeit Jesu glaubt, ist bereits jemand geworden, der in das Reich Gottes eingetreten ist. Drittens gewährte uns Jesus das Reich Gottes durch die Taufe, die er von Johannes empfing, das Kreuz und die Auferstehung. Die Taufe Jesu und das Opfer am Kreuz waren kein bloßes Opfer, sondern das Heilsereignis, das die Tore des Himmelreichs öffnete, die verschlossen waren. Er ist derjenige, der den Gläubigen den Eintritt in das Reich Gottes gewährte, indem er die Taufe von Johannes empfing und die Sünden der Welt auf seinen eigenen Körper übertragen bekam und für unsere Sünden am Kreuz gerichtet wurde. Indem Jesus von den Toten auferstand, ermöglichte er uns, die wir glauben, das ewige Leben zu erlangen. Der gerechte Dienst Jesu war der Eckstein, der die Grundlage für die Errichtung des Reiches Gottes bildete, und es war der Dienst, der die Welt der Herrschaft Gottes begründete. Das Wort: Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geiste, Römer Kapitel 14, Vers 17, zeigt akkurat das Wesen jenes Reiches. Jesus ist die vollkommene Verkörperung dieses Wortes, und wer an ihn glaubt, wird bereits ein Bürger jenes Reiches. Zusammenfassend ist Jesus der Weg, um durch das Wort Gottes in das Reich Gottes einzutreten, und er ist die Substanz der Wahrheit. Er zeigte das Reich Gottes durch das Wort Gottes und eröffnete die Tore jenes Reiches mit der Taufe, die er von Johannes empfing, dem Blut des Kreuzes und der Auferstehung. Deshalb ist Jesus nicht bloß ein Lehrer oder ein Prophet, der das Himmelreich erklärte, sondern er ist der König und die eigentliche Substanz jenes Reiches. Diejenigen, die an Jesus glauben, sind jene, die bereits unter seine Herrschaft eingetreten und zum Volk des Himmelreichs geworden sind. Dieses Wort: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes. Kapitel 14, Vers 6 erklärt, dass Jesus der einzige Weg zum Reich Gottes ist. Kurz gesagt, erklärte Jesus das Reich Gottes durch Gleichnisse und er zeigte und vollendete das Reich Gottes durch den erlösenden Dienst der Taufe Jesu Christi und das Opfer des Kreuzes. Deshalb ist jemand, der durch den Glauben in Jesus Christus bleibt, bereits ein Mensch des Reiches Gottes geworden und hat den Segen empfangen, schon jetzt auf dieser Erde unter jener gesegneten Herrschaft zu leben. Halleluja! Wir sagen unendlichen Dank und geben die Ehre dem Verdienst des Herrn, der uns durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist von allen Sünden der Welt errettet hat. Der Herr ist zu demjenigen geworden, der jenen ewige Errettung schenkt, die durch den Glauben an die Taufe, die er von Johannes empfing, und das Blut des Opfers am Kreuz die Wegnahme der Sünde empfangen und somit die Errettung erlangt haben. Diejenigen, die durch den Glauben an den Dienst unseres Herrn in die Herrschaft des Herrn eingetreten sind, werden die Gerechtigkeit des Herrn ewiglich preisen. Halleluja!